Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Das Tuntenhaus Forellenhof war ein legendäres Projekt von Hausbesetzern in Ost-Berlin 1990. Und das Schwule Museum widmet der Zeit damals eine Ausstellung. Unser Thema jetzt im Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Hallo. Die schwule Besetzung dieses Tuntenhauses dauerte nur ein halbes Jahr. Dann kam die Räumung der Mainzer Straße Ende 1990 und die Bewohner mussten wegziehen. Aber diese Zeit wirkt nach. Das Schwule Museum in Berlin zeigt Bilder, Filme und Objekte aus der Zeit damals. Und die Szenenbildnerin Brie Schlögel hat das Esszimmer dieses Tuntenhauses Forellenhof rekonstruiert. Ich habe sie im Museum selbst getroffen vor diesem Esszimmer. Hallo.
Hallo.
In diesem Zimmer haben sich damals Tunten aus aller Welt getroffen, so eine Art Großkommune gegründet. Brie Schlögel, Sie sind ja selbst Zeugin dieser Zeit auf jeden Fall. Waren Sie denn auch damals selbst im Tuntenhaus Forellenhof?
Nee, war da nie. Also ich kenne ganz viele von den Protagonisten, bin auch derselbe Altersspanne. Also es handelt sich da ja um lauter Männer, die jetzt um die 60 sind und größtenteils auch noch leben. Ja, und ich bin eben gleichaltrig und auch in einer ähnlichen Szene sozusagen unterwegs gewesen.
Das heißt, Sie haben diese Zeit miterlebt und die Zeitzeugen gesprochen, sind mit denen im Kontakt. Wer lebte denn in diesem besetzten Haus? Wie kann man sich das Leben darin so vorstellen?
Also in meiner Recherche zu dieser Rekonstruktion dieses Raumes, also wir nennen das Reinszenierung und nicht Nachbildung, weil das ist ja trotzdem wieder eine Inszenierung. Ist man einfach, also bin ich auf ganz viele einzelne Details gestoßen, zum Beispiel, warum hatte der nur diesen einen Tisch, warum haben nicht alle gesagt, ich brauche meinen eigenen Raum, weil das Haus wäre groß genug gewesen. Dann, wenn auf so eine Frage, woher kommt denn diese Lebensmittel, wie habt ihr eingekauft, wie habt ihr das mit dem Geld gemacht oder so, da gibt es dann einfach Antworten, wo man merkt, wie groß die Differenz ist zu dem, was man sich heutzutage vorstellen kann, glaube ich.
Inwiefern?
Also ich glaube, es ist jetzt eher so anekdotenhaft, aber wenn ich jetzt frage, wie habt ihr das mit dem Geld gemacht, dann stellt sich raus, dass sie es nicht mehr wissen. Also das heißt, es hat überhaupt keine große Rolle gespielt. Irgendwie war auch alles eh billig oder so, aber um das ging es nicht. Es ging nicht um, wie organisiere ich gerecht meinen Alltag, wie groß ist der einzelne Beitrag. So eine Fragestellung gab es einfach gar nicht, sondern es war, glaube ich, hauptsächlich im Fokus, zusammenwohnen zu wollen und einfach zu gucken, was passiert in dem Moment, wo es wirklich einen Freiraum gibt.
Und das Wort Großkommune würden Sie unterschreiben oder nicht?
Nein, natürlich nicht, weil das historisch ganz woanders herkommt und weil ich glaube, dass es einfach eine Form war, die sich in dem Moment erst neu gebildet hat. Natürlich gibt es Referenzen, kann man natürlich super herstellen und so, aber die Idee von Kommune, also ich würde sagen, es war überhaupt nicht sehr ideengeprägt. Also man hat nicht eine Idee verfolgt, sondern man hat das Momentum irgendwie benutzt. Ich glaube, das ist eine andere Bewegung irgendwie drin.
Und das Momentum war eben der Mauerfall, die Möglichkeit, dass freie Räume geschaffen werden konnten und dass eben schwule Männer aus West-Berlin in dieses Haus im Osten, in Friedrichshain, gezogen sind. Später sind dann eben auch Männer aus dem Osten dazugekommen. Aber war das sozusagen ein Thema, also dass es eben Westmänner sind, die sozusagen diesen Ostraum besetzen?
Das ist eine super interessante Frage, würde ich sagen. Ich glaube, dass es eine völlig unaufgearbeitete Frage ist. Das merke ich einfach jetzt in der ganzen Auseinandersetzung mit der Ausstellung, die aber jetzt irgendwie gestellt wird durch die Ausstellung. Und das finde ich richtig gut. Ist es ein Wessi-Projekt oder so? Ist total, also ich beantworte die Frage nicht. Das weiß niemand so richtig. Rein objektiv ja. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, hier hängt ein Lenin an der Wand. Wer würde eine Lenin Medaillon, so mehr oder weniger als Joke an die Wand hängen. Ganz bestimmt kein Ossi. Und das sind die kleinen Details, auf die trifft man dann so. Und ja.
Also damit sind wir sozusagen in dieser Reinszenierung drin. Sie haben das Lenin-Bild an der Wand angesprochen, damit die Zuhörer das nachvollziehen können. Also wir sitzen an einem, ich würde es Küchentisch nennen oder an einem Tisch im Esszimmer, der voller Nahrungsmittel ist, voller Blumen in der Mitte. Das haben Sie, Brie Schlögel, alles ja, aufgebaut, nachgebaut, reinszeniert. Geschirr, teilweise angegessenes Essen. Zeitungen liegen hier, also Neues Deutschland, aber auch andere Blätter sind quer verteilt. Es ist, na, ich würde sagen, nicht chaotisch, aber nicht, auch nicht ordentlich. Eben wie man sich ein bisschen so eine WG-Küche vorstellt, an der Wand einige Objekte, eine Forelle. Wie sind Sie auf diese Komposition jetzt gekommen?
Ganz, ganz klar zu beantworten, ich habe ein Vorbild und zwar aus einem Film, ist ein Filmstill, eigentlich nur ein kleiner Moment aus einem Schwenk über dieses Zimmer. Und ich habe dieses Bild wirklich akribisch nachgebaut. Ich habe es nicht interpretiert, was ich glaube, wie die Tunden gelebt haben oder was, oder wie man es im Film machen würde, wie man sich das vorstellt, so würden Tunden leben und so, sondern ich habe wirklich, also praktisch stoisch und eigentlich stumpf fast dieses Bild genommen und habe jedes einzelne Teil, was da drauf ist, also es hängt hier an der Wand, ist auch zu sehen.
Genau, also es wurde gefilmt damals.
Damals, es gibt einen Dokumentarfilm, der sensationell gut ist, vom BBC gemacht, in der Zeit, Battle of Tuntenhaus. Und aus diesem Film habe ich einen Still genommen, das genau diese Ecke abbildet und habe praktisch Teil für Teil das genau so gemacht. Ich wollte praktisch eine Interpretation oder das, was ich glaube, wie es gewesen sein hätte müssen, weil es dann vielleicht einem Bild entspricht, so weit wie möglich ausschalten. Und was dann dabei rauskommt, ist, finde ich, in einer ganz faszinierenden Art und Weise banal. Und das finde ich das Tolle.
Banal im Sinne von absolut nachvollziehbar, wie es eben damals wirklich war?
Ich glaube eigentlich, dass es lässt praktisch offen, was jemand sieht, der oder die da drin steht. Also ich denke mal, es sind so viele Sachen, die man auch übersehen wird. Also es ist nicht eine Message, sondern es hängt damit zusammen, was die BesucherInnen, die jetzt hier dann drinstehen, wenn sie eben diese Tunnenhausausstellung anschauen, was mit denen dann ist, wenn sie hier drinstehen. Das weiß ich aber nicht.
Also zum Beispiel, da gibt es einen vollen Aschenbecher, da gibt es Rolltabak, da gibt es eine angefangene Kabinett, ist das, ja? Also Ostzigaretten, ja. Mussten Sie ja alles auch besorgen, ne?
Ja. Also klar, wenn man es jetzt ganz genau, ich könnte 100.000 Geschichten erzählen, wie schwierig es ist, eine Zigarettenschachtel zu bekommen, ohne dass man sie jetzt faked von einem Grafiker, so wie man es bei einem Film machen würde. Ich wollte eine echte haben, wo nicht draufsteht, dass Rauchen tödlich ist.
Und wie haben Sie es geschafft?
Ja, es gibt halt eBay-Kleinanzeigen, es gibt für jeden Scheiß irgendwelche Sammlerleute, die abstrusesten Dinge verkaufen, wie zum Beispiel Bieretiketten von Berliner Pilsner, original.
Das ging ja richtig ins Geld dann, oder?
Nee, also das ist ja wirklich so, das ist eine, für mich war es eine ganz tolle Arbeit, weil ich unheimlich viel Zeit dafür hatte, das zu machen, was ich sonst so gar nicht kenne und auch viel Geld. Jetzt ganz ehrlich, vom Hauptstadtkulturfonds, das ist praktisch, wird behandelt wie ein Piece of Art einfach. Und ich hatte Umstände, die sind einfach ganz toll und deswegen ist es so in der Tiefe so irgendwie fein geworden, glaube ich. Also,
es sieht aus wie heute früh noch genutzt.
Ja.
Würde ich sagen. Also als hätte hier eben tatsächlich noch eine große Debatte stattgefunden. Vielleicht, das wäre einfach auch nochmal wichtig zu klären. Sie haben gesagt, es ging um was Neues. Es wurden aber natürlich, also sexuelle Gleichberechtigung, Identitätsfragen, Geschlechteridentität, alles das wurde damals diskutiert. Wissen Sie noch, wie das abläuft? Kann man das in dem Film nachvollziehen?
Also ich kann es nachvollziehen, aber das liegt in erster Linie daran, weil ich auch sagen wir mal, in der Zeit meine Gedankenwendungen ausgebildet habe. Also ich war da halt in meinen 20ern und ich weiß noch, wie die Debatten damals liefen. Äußerst bemerkenswert finde ich, dass das Wort queer noch gar nicht gab. Dass es sozusagen mit einer Selbstverständlichkeit von Männern gesprochen worden ist, die man heute so gar nicht mehr, das könnte man so nicht mehr machen. Also
warum waren das überhaupt nur Männer?
Weil Frauen sich in dieser Debatte bewegt haben. Ich denke mal, behaupten zu können, dass die separatistisch das gemacht haben. Nicht auf Zusammenarbeit ausgelegt. Also sozusagen eine Kraft nicht schöpfen zu wollen aus einem Zusammenschluss mit Männern, sondern aus einer Verbindung mit Frauen, die sogar eine richtig krasse Abschottung erfordert, damit der Raum überhaupt entsteht. Das würde ich sagen, ist Separatismus. Und es war zu der Zeit, glaube ich, noch der Stand der Debatte, glaube ich, so sagen zu können.
Ich meine, Sie kamen ja aus dem Westen.
Ja.
Aber dieses neue Projekt, hatte das damals trotzdem eine Bedeutung für Sie?
Ja, das hatte schon, also es hatte schon eine Bedeutung für uns. Aber jetzt nicht nur speziell das Tuntenhaus, sondern ehrlich gesagt muss man da ja schon einmal wenigstens dazu sagen, dass in der Mainzer Straße insgesamt 12 Häuser besetzt waren und in ganz Ostberlin 120 Häuser. Und in das Größere baut sich das ein. Und dadurch, dass man die meisten gekannt hat, persönlich war das halt schon sowas, wo man dachte, ja, habe ich einen Bezug zu oder so. Aber das ist wirklich was viel Größeres. Und was aber wirklich dann vielleicht schon speziell ist, ist, dass man praktisch sagt, als Tunden besetze ich ein Haus und nicht einfach nur als ein Hausbesetzerin.
Aber ich meine, es ging ja um Kapitalismusdebatten zum Beispiel. Es ging also darum, die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Aber es ging schon eben auch um sexuelle Identität und vor allen Dingen auch um Schutz für Andersorientierte. Ja? Also was heute so weniger Thema ist als damals.
Ja, also das ist mir vorher schon aufgefallen, wenn man das jetzt als Schutzraum, also ich würde, das klingt ja nach Safe Space oder so, also das ist aber auch ein Wort, das es noch nicht gab, wenn man das so sieht, vergisst man, dass man sich eigentlich gleichzeitig mit dem offensiven Statement, wir machen hier als Tunden und wir zeigen das auch, also ich meine, ist ja sichtbar, sich extrem ausgesetzt hat. Man hat sich nicht in einen Schutzraum zurückgezogen, sondern man könnte gleichzeitig sagen, auch das Gegenteil. Man hat sich zum absoluten Angriffspunkt gemacht, für die Nazis vorwiegend, weil das war ja nicht nur gegen eine staatliche Regelung, wie jetzt, was jetzt mit Wohnraum los ist, sondern es waren ja um die Ecke die Nazis gehockt, denen man sich praktisch ausgeliefert hat als totales, primäres Angriffsobjekt.
Indem man groß und dick und fett draußen ans Haus dran geschrieben hat, hier ein Tuntenhaus.
Und indem man praktisch das Weibische und so, also was sie ja so unglaublich hassen und so weiter, performt hat. Und also man hat sich als allererstes nicht die Wohnung schön gemacht, sondern Gitter an die Fenster gemacht.
Und notwendigerweise.
Vorbereitet, also auf Angriffe.
Falls die Steine fliegen.
Genau, aber von den Nazis halt.
Und der Feind war ja dann, waren dann nicht nur die Nazis, sondern eben dann auch die Polizei, die gesamte Mainzer geräumt hat oder versucht hat zu räumen. Und das Haus war eben auch nur ein halbes Jahr besetzt. Trotzdem muss das eine wahnsinnig intensive Zeit gewesen sein. Wenn Sie das jetzt eben reinszenieren, und die, wie Sie gesagt haben, die Besucher sich hier ihr komplett eigenes Bild davon machen. Was würden Sie sagen, ist der Mehrwert davon?
Das ist die große offene Frage. Wirklich. Also ich finde, warum sollte man das machen? Ne? Ist die große, große Frage. Also ich würde sagen, ich weiß es nicht richtig. Aber in einfachster Art und Weise steckt dahinter, dass man eine Geschichte erzählen muss, möchte, vor allen Dingen Leuten, die sie nicht selber auch erlebt haben. Vielleicht einfach nur, um zu sagen, es ist etwas möglich gewesen. Was man sich heute nicht mehr vorstellen kann vielleicht, und es war aber trotzdem so. Und ich finde, also das war jetzt für mich, das war die Antwort von Bastian Krondorfer, der das ja kuratiert hat. Ich habe ihn als erstes natürlich gefragt, was willst du mit dem Ding? Was soll das? Warum? Also nicht, um das zu in Frage zu stellen, sondern nur, warum will man das zeigen überhaupt? Und dann hat er mir das einfach so gesagt und ich fand, die Antwort ist für mich zufriedenstellend. Und ob das gelingt, das weiß ich natürlich nicht, aber den Versuch hat man halt schon jetzt einfach mal unternommen.
Sagt die Bühnenbildnerin Brie Schlögel. Sie hat das Esszimmer des damaligen besetzten Hauses reinszeniert für die Ausstellung Tuntenhaus Forellenhof 1990, der kurze Sommer des schwulen Kommunismus. Läuft noch bis Ende Oktober.